Ja, an Jesu Hand geht's gut. Gott sei Dank für diese wunderbare Verheißung und dass ich auch mich auch hier oben nicht alleine fühlen muss und auch auf seine Güte und seine Hilfe vertrauen. Obwohl, ich sage es ganz ehrlich, dass man, wenn man sich so vorbereitet, sich ganz hilflos fühlt und denkt, wie kann ich jetzt das, was Gott aufs Herz legt, weitersagen, dass es verstanden wird, dass es zu Herzen geht, dass es auch Frucht bringt und dass es auch motiviert. Und dabei dürfen wir wieder unserem guten Hirten es sagen und er hört uns, versteht uns und wieder gibt nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben letzten Sonntag gehört aus 1. Petrus 5, wie Petrus ermahnte zur Demut. Haltet fest an der Demut. Und Demut brauchen wir ja alle, weil der Demütige bekommt Gnade. Und wenn man dann Gnade hat, dann ist man auch reich, ja. Die Gnade hilft uns, durchs Leben zu gehen. Aber auch, wir haben gehört, so in diesem Kapitel, wo Petrus sagt es, wie den Jüngeren, so auch den Älteren und auch den Ältesten. Und er sagte, weidet die Herde Christi. Nicht, dass ihr herrscht, sondern werdet Vorbilder der Herde. Und Petrus, der selbst so in mancher Not gewesen ist, als er Jesus nachfolgte, Petrus, der den Herrn verleugnet hat in der entscheidenden Stunde, der dann bitterlich geweint hat, der sich aber dann erinnert hat an die Worte seines Hirten: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und der dann wieder aufstehen konnte. Und ich möchte auch heute mit Gottes Hilfe über ein Wort, das auch Petrus sagte, das auch an unserem Schriftwort, das wir gehört haben, auch anknüpft aus 1. Petrus Kapitel 2. Das sind die letzten zwei Verse, aber ich lese uns jetzt den letzten Vers. Ich lese ihn zuerst aus der Luther 12 Übersetzung, wo Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 25, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Petrus sagt das als ein Wort in Vergangenheit, aber gleichzeitig zieht wieder sie in die Gegenwart. Nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und mein Thema heißt heute, der Hirte unserer Seelen. Wir dürfen zu diesem Hirten aufschauen. Letzten Mittwoch hatte ich das Thema der Sieg des Lammes, wo auch die Rede war vom Lamm in verschiedenen Situationen und dort ist das Lamm eigentlich, ich habe mehr mich bezogen auf die Offenbarung. Aber wenn wir schauen, durch das ganze Wort Gottes durch, da sehen wir das Lamm und der Hirte. Das ist eine Person, Jesus Christus. Das Lamm und der Hirte sind unzertrennlich, weil das Lamm führt uns zu den lebendigen Wasserquellen. Das Lamm ist ja gerade das unsere Bekehrung möglich macht. Das Lamm hat für unsere Sünden gelitten. Und Petrus sagt ein Vers zuvor im 1. Petrus 2, Vers 24 vor unserem Text. Es heißt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ein mächtiges Wort Gottes. Und dann geht er wieder zurück. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Nun, wenn wir jetzt zurückkommen, das, was wir jetzt gehört haben im Schriftwort, wie Jesus wandelte in der Halle Salomos. Es war Winter, es war das Fest der Tempelweihe und das war im Dezember. Das war also einige Monate vor seinem Tod, wo die Juden ihn umringten und sagten, wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus, sage es uns. Da sieht man die irrenden Schafe. Und das waren meist auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer, diejenigen, die die Schafe weiden sollten, diejenigen, die den Weg zeigen müssten. Und Jesus musste leider zu denen sagen, ihr seid blinde, blinde Leiter. Und er musste zu ihnen sagen, ihr seid nicht meine Schafe. Ihr glaubt nicht meinen Worten. Und die irrenden Schafe gibt es auch heute. Und leider, wenn man so selbst schon in der Christenheit schaut, wie viele irrende Schafe gibt es? Und auch, wie viele Irrlehrer gibt es? Die zwar ein Schafskleid haben, die auch einen Schein eines gottseligen Lebens haben, ja, Wesens, aber die Kraft fehlt. Ihre Kraft verleugnen sie. Ja, und möge Gott uns Gnade schenken, dass wir auf unseren Hirten schauen. Er hat immer Kraft. Er hat immer ein offenes Ohr. Er hat immer ein sehendes Auge. Und er sieht immer den Einzelnen. Es ist so schön, wenn wir einfach jetzt schauen, wie ist es in der Natur? Jeder von uns hat Schafe gesehen und weiß, dass die Schafe sind friedliche Tiere. Die streiten nicht, die Böcke schon, ne? Aber die Schafe nicht. Und Gott hat die Schafe so gemacht, dass sie immer den Hirten brauchen. Und alleine gehen sie leicht irre. Wenn sie ein bisschen abseits der Herde sind, dann gehen sie schnell irre. Und besonders, wenn da eine Herde ist und die ihre eigene Herde irgendwie aus dem Auge verlieren, dann laufen sie von einer Herde zur anderen und wissen nicht, wo sie hingehören. Die sind dann hilflos, die sind verloren, weil die Schafe des anderen Hirten, die Stimmen des anderen Hirten kennen sie nicht, gehen sie wieder irre. Und möge Gott Gnade schenken, dass auch heute Morgen, wenn jemand weiß, ich bin ein irrendes Schaf, dass er dann innerlich sagt, Herr, ich will heute deine Stimme hören. Das ist mein zweiter wichtiger Gedanke. Die Stimme des guten Hirten. Es steht hier so geschrieben, im 10. Kapitel, das ist das wunderbare Johannes-Evangelium vom guten Hirten. Das 10. Kapitel, das ist so ein wertvolles. Ich möchte euch es mitgeben, Geschwister, dass ihr es durchliest einige Male. Und dass das Wort auch Speise der Seele ist, Weide ist, dass es dieses Wort lebendige Quelle ist und dass dieses Wort auch Türen öffnet fürs Gottdienen und Aufgaben schenkt für unser Leben. Und Jesus sagt im 3. Vers, er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie raus. Es ist so wunderbar, dass er ruft. Die Stimme des guten Hirten ist da. Und im Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Diese Stimme des guten Hirten sie kann manchmal leise sein, manchmal ist sie wie ein Donner, erschüttert das Herz, manchmal ist sie freundlich, manchmal muss Jesus auch richtig ermahnend sprechen, zurechtweisen. Aber er meint es immer gut, das ist immer das Wichtige, er meint es immer gut, weil Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Und es ist die Stimme eines guten Hirten. Wie schön ist es, dass wenn wir so lesen, diese Bibelworte, und ich werde uns zum Schluss dann 10 Verheißungen aus diesem Kapitel zeigen. Und ich glaube, dass Gott wirklich es uns groß macht, ja. Aber jetzt, wenn wir diese Stimme des guten Hirten manchmal nicht hören, dann ist es so interessant. Manche kennen auch den Psalm 119 auswendig. Es gibt manche wirklich, die ein gutes Gedächtnis haben und diesen Psalm auswendig lernen. Ich habe von einer Schwester gehört, die ist schon weit über 80 und lernte diesen Psalm auswendig. Also da muss ich den Hut, also kann man sagen, Hut ab, ja. Es ist schon etwas Besonderes, weil es ist nicht leicht, diesen Psalm auswendig zu lernen. Wie der Psalmist seine Liebe ausdrückt zum Wort Gottes. Dein Wort ist mir süß wie Honig. Dein Wort ist mir teurer wie Gold und viel feines Gold. So liebt er die Gebote, die Befehle Gottes. Aber zum Schluss sagt er, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Herr, suche deinen Knecht. Und das ist gut, wenn man sich so fühlt. Dann darf man so sagen, Herr, suche deinen Knecht, weil wir haben einen guten Hirten. Wenn wir uns allein fühlen, dann dürfen wir bitten. Und in Psalm 94, im Vers 9, da steht, der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Ja? Das ist deswegen ist es so zuversichtlich, dass diese Stimme des guten Hirten, sie ruft. Sie ruft alle bei Namen. Und auch heute Morgen ruft sie. Und diese gute Stimme, sie ruft auch Kinder. Gott sagt, oder Jesus sagte, lass die Kinder zu mir kommen. Wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Auch Kinder dürfen als Schäflein zu ihm kommen. Sie dürfen die Stimme des guten Hirten hören. Und wenn er sie ruft, dann will er sie einladen zum Kreuz. Das ist so schön, dass hier gerade Jesus sagt, in diesem Kapitel, wer nicht zur Tür in den Schafstall hineingeht. Das heißt, man muss zur Tür eingehen in den Schafstall. Im zweiten Vers sagt, wer aber zur Tür hineingeht, der ist Hirte der Schafe. Oh, das ist gleich etwas scheinbar zu viel, aber er möchte erstmal einladen, einzugehen in die Tür. Und die Jünger, als er das sagte, verstanden es nicht. Ja, was meint er? Und dann hat er im 9. Vers gesagt, im Kapitel 10, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen Weide finden. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und diese Tür, die ist am Kreuz, wo er, der Hirte, das Lamm Gottes wurde, wo er, der gute Hirte, sein Leben für uns gegeben hat und sein Blut für uns vergossen hat. Und da am Kreuz nimmt er das verlorene Schäflein auf zur Schafe seiner Weide. Er nimmt es da auf. Seine Hand schreibt es in das Lebensbuch des Lammes auf, ins Geburtsregister. Und dann ist der Mensch wiedergeboren. Dann ist er wirklich zur Weide Gottes gekommen. Es ist so wunderbar, diese Hürden, wo Gott selbst Vater ist, wo Jesus der gute Hirte ist, wo Jesus als Lamm Gottes wirklich uns immer wieder zeigt, vergiss mich, ich habe für dich gelitten. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Und das darf man immer wieder so im Gedächtnis behalten. Und diese gute Stimme des guten Hirten immer wieder so im Herzen bewahren. Und wie ich Mittwoch schon sagte, dass man diese vier wichtigen Dinge beachten soll, wenn man das Wort Gottes hört, wenn man die Stimme des guten Hirten hört, das muss man zuerst diese Lehre der Wahrheit, ja, hören, das Wort. Man muss hören und zu Herzen nehmen und dieses Wort glauben. Man muss es annehmen. Dann muss man das Zweite, man muss es auch, also ihm gehorchen, diesem Wort gehorchen, weil er, der gute Hirte, will uns ja leiten, er will uns führen. Und wenn wir ihm nicht gehorchen, dann gehen wir ja wieder in die Irre. Und dann müssen wir das Wort immer wieder bewegen im Herzen. Jesus sagte, selig sind die, die das Wort hören und bewahren. Wie Maria immer wieder die Worte bewahrte, bewegte. Die sind immer wieder Kraft. Ja, das ist nie altes Brot. Das ist kein Zwieback. Es ist immer neu, ja? Es ist wunderbar. Ich wundere mich, ja? Man liest das Kapitel und dann denkt man, ich habe doch das so oft gelesen. Und das ist mir immer neu. Und das vierte, das Wichtige, ja? Sag es weiter. Das Wort Gottes wird gerade darin bewahrt, wenn man es weitergibt, ja? Die Quelle wird nicht stinkend, wenn sie quillt. Und Gott möchte Gnade schenken, ja, dass wir die Stimme Gottes hören. Und wer es hört, der rufe, komm, ja. Und Gott möchte heute auch wieder uns dazu ermutigen, dass wenn wir in seine Nachfolge getreten sind, dass wir versuchen, andere mitzunehmen. Auf irgendeine Weise, wie auch immer, Gott wird uns schon zeigen, wenn wir willig sind. Wer will freudig folgen, wer tritt in die Reihen? Ja, das ist eigentlich der Ruf des guten Hirten. Und Jesus möchte immer wieder, auch heute, rufen. Als Jesaja damals Gott gesehen hat und seine Herrlichkeit, da hat er gehört, wer will mein Bote sein, wen will ich senden? Und da hat er gesagt, Herr, sende mich. Ich will dein Bote sein. Es war ihm nicht einfach. Und als Gott Jeremia gerufen hat, dann wollte er nicht. Er sagte, ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Aber er sagte, du sollst, ich lege mein Wort in deinen Mund, ich würde dich beschützen. Und dann, als er ihn gesandt hat, dann hat er gesagt, geh hin zu diesem verlorenen Haus, zu den verirrten Schafen meines Hauses. Gleich im zweiten Kapitel. Und er sagte, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und gehen zu den Zisternen, rissigen Zisternen, wo kein Wasser ist. Er musste gleich gehen zu den verirrten Schafen und scheinbar ohne Erfolg. Aber Geschwister, wir lesen bis heute dieses wunderbare Buch Jeremia, das so viel Wahrheiten enthält und so viel Wunder bewirkt bis heute. Ach, es ist wunderbar, die Stimme des guten Hirten. Nun, mein nächster Gedanke. Nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirte und Bischof meiner Seele. Nun seid ihr bekehrt. Bist du bekehrt? Es ist ein sehr wichtiger Gedanke. Petrus konnte sagen, nun seid ihr bekehrt. Und Petrus wusste, wovon er spricht. Petrus war ja selbst irre gegangen. Petrus folgte selbst von ferne. Petrus musste selbst am Tisch beim Abendmahl hören, wie Jesus zu ihm sagte, wahrlich, ich sage dir, du wirst mich dreimal verleugnen. Er war bereit, sein Leben zu geben. Er war so völlig überzeugt. Andere haben ihn verlassen, aber er sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er war so richtig auf Wolke 7 gewesen, so überzeugt. Und Geschwister, wir müssen uns nicht viel vormachen. Wer hat von uns noch nicht geirrt? Ich könnte es von mir nicht sagen. Ich dürfte es von mir nicht sagen. Ich könnte doch mich nicht über Petrus stellen. Und deshalb ist auch diese Frage eine Frage zur Selbstprüfung. Eine Frage zur Selbstprüfung: Bin ich bekehrt? Bin ich geblieben? Bin ich geblieben am guten Hirten? Bin ich wirklich vielleicht irgendwo auf einem Nebenweg? Wie ist es mit mir? Wie sind wir als Gemeinde? Und Geschwister, betet auch für eure Hirten. Weil wir brauchen uns. Wir dürfen uns nicht über die große Apostel stellen, die immer wieder sagten, betet für uns. Und Paulus, als er an die Ältesten gerufen hat, auf Milet, die Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, 28, dann sagte er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gestellt hat als Bischöfin, ja, zu weiden die Herde Christi, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Und dann sagte er warnend, ich führte, dass nach meinem Abschied werden gräuliche Wölfe kommen, die Herde nicht verschont werden. Deshalb ist es, Geschwister, die Hirten, die müssen über die Herde wachen. Aber die Herde muss über ihre Hirten wachen. Die müssen beten, die müssen ihre Hirten tragen auf betenden Händen. Das sagt das Wort Gottes und deswegen sage ich das uns, Geschwister. Wir brauchen euch, genauso wie ihr uns braucht. Und auf diese Weise nur kann die Herde Christi bleiben. Auf diese Weise kann er der Erzhirte, der Erste sein. Und die Ältesten, die müssen die Demütigsten sein. Die müssen fest an der Demut halten. Und die Ältesten dürfen nie sich Ehre nehmen. Weil alles, was sie sagen, alles, was sie tun, alles, was sie können, das kommt nicht von ihnen. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Wunderbare und Tröstliche dabei, dass wir dürfen uns immer wieder in seine Hand legen. Und seine Hand führt gut. Und seine Hand lässt nie allein der gute Hirte. Und wenn du dich allein fühlst, dann wisse, er lässt dich nicht allein. Er hat das so verheißen, wie das tun. Nun, mein letzter und mein wichtigster, kann man sagen, auch Gedanke, der vierte Gedanke. Die 10 Verheißungen des guten Hirten. Hier im 10. Kapitel, das Kapitel des guten Hirten, ja, des wunderbaren guten Hirten, da sagt er, ich kenne sie. Hier im 14. Vers, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Ich kenne die Meinen. Und dann sagte er, und die Meinen kennen mich. Sehen wir dieses schöne Verhältnis. Ich kenne die Meinen kennen mich. Das ist die wunderbare Verheißung aus diesem Kapitel. Und das ist auch so schön, dass wir kennen sie ihn. Und das heißt, im 4. Vers hier, denn sie kennen seine Stimme. Schon da ist das Wunderbare. Sie kennen seine Stimme. Es ist dieses wunderbare, ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und David, der den Psalm geschrieben hat, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Dieser Hirte, dieser wunderbare Psalm ist auch voll Verheißungen, aber ich möchte darauf nicht eingehen. Nur David hat im Psalm 139 geschrieben, Herr, du prüfest mich, du erforschest mich, du kennest mich. Jedes Wort kennt er. Ich habe das Wort noch nicht gesagt und er kennt es schon. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest. Das ist das Wunderbare, wenn ich jetzt auch den Dienst machen sollte und dann weiß ich noch nicht, wie sollte ich sagen. Und dann weiß ich, er kennt jedes Wort im Voraus, weil er es gibt. Er hat verheißen, es zu geben. Und er kennt mich durch und durch. Er kennt mich, wie ich mich nicht kenne. Er kennt mein Herz. Und ich muss wissen aus dem Wort, dass das Herz ein trotzig und verzagt Ding ist. Wer kann es ergründen? Und wenn ich dann mich selbst auf einmal nicht mehr so richtig kenne, dann komme ich zum Herrn und sage, Herr, prüfe und erforsche mich. Du kennst mich doch. Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Und hilf mir. Und diese erste Verheißung, ich kenne sie. Die zweite Verheißung, da steht ja auch im dritten Vers hier, er ruft seine Schafe mit Namen. Das bedeutet, er kennt deinen Namen schon im Voraus. Er gibt dir wirklich einen neuen Namen. Du kennst ihn vielleicht gar nicht so, aber irgendwie im Buch des Lebens steht er da. Das Interessante war früher, Gott hat Abraham gerufen, früher war er Abraham, das bedeutet der Hohe. Und dann gab er ihm den Namen Abraham, Vater vieler Völker. Aus dem Hohen wurde ein Kleiner, aber darin war er zum Vater vieler Völker. Vater des Glaubens. Und so ist es immer wieder, der Israel, Jakob, der wurde dann zum Israel, ja, Kämpfer Gottes. Zuerst war er so der eigene, der Listige, ne? Der hat die Erstgeburt bei seinem Bruder sozusagen gestohlen oder weggekauft, dann ihn auch noch betrogen und so weiter. Und später hat er mit Gott gekämpft und Gott gab ihm einen neuen Namen. Und der wurde auch sozusagen Vater der 12 Stämme Israels bei Namen. Israel. Und Gott möchte uns auch diesen neuen Namen, dass wir auch mit dem Namen Israel genannt werden, Kämpfer Gottes. Dass du auch zur Herde seiner Schafe gehörst. Und mit neuem Namen heißt, ja. Er wird sich mit seiner eigenen Hand schreiben, ja. Jesaja 44. Wenn Gott dich ruft und du hörst seine Stimme, dann komm. Schreib dich dazu. Gott erwartet wirklich, dass wir seine Stimme hören. Er ruft seine Schafe bei Namen. Die dritte Verheißung, auch im dritten Vers, er führt sie hinaus. Er führt sie zu den lebendigen Wassersbrunnen. Er weidet sie. Es ist so schön, er führt sie. Und sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Wir dürfen seinen Fußstapfen nachfolgen. Er hat, das ist auch das Tröstliche, dass wir folgen seinen Fußstapfen. Das hat Petrus gesagt. Auch gesagt. Und er stellt ihn uns zum Vorbild und sagt, folget seinen Fußstapfen nach. Ist das nicht so tröstlich? Er ist den Weg vorausgegangen, er kennt den Weg und wir müssen nur ihm folgen. Er führt sie. Wie schön ist es, geführt zu werden, an seiner Hand. An seiner Hand geführt zu werden. Halte dich fest. Lass dich führen. Nimm die Verheißung zu Herzen und glaube seinem Wort. Die vierte Verheißung im Vers 9, ist gut, dieses 10. Kapitel, Vers 9, wo er sagt, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er weidet sie. Und er hat das einige Male gesagt, ja? Er führt sie hinaus, er weidet seine Schafe. Und wir dürfen geweidet werden. Im 8. Vers, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Weide finden, auch heute Morgen. Selbst in schwachen Worten kann es auch eine frische Weide sein für die Seele. Und hier steht auch in einer Parallelstelle in Hesekiel 34, Vers 14, wo Gott verheißen hat, ich lese die Verheißung, ich will sie auf die beste Weide führen und ihre Hürden werden auf den hohen Bergen in Israel stehen. Dort werden sie in sanften Hürden liegen und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Das sagt Gott, das sagt nicht ich. Und hier in diesem 34. Kapitel sagt er 26 Mal, ich will. Es ist ein Wort, das so mächtig ist, ich will. Und wenn du denkst, er weidet mich nicht, dann höre Worte der Verheißung, wo Gott sagt im 16. Kapitel, 16. Vers in diesem 34. Kapitel, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Aber was schwer und stark ist, will ich vernichten. Aber ich werde sie weiden in Gerechtigkeit. Ich will. Immer wieder diese wunderbaren Worte, er weidet sie und sagt, ich will sie weiden. Ich will sie auf die beste Weide führen. Das ist auch ein Wort an die Hirten, wenn sie sich vorbereiten im Gebet. Dort, wo man sich schwach fühlt, kann man Stärkung erfahren, weil er ist der gute Hirte. Dann die fünfte Verheißung, die finden wir im Vers Johannes 10, wieder zurück ins 10. Kapitel. Johannes 10, Vers 10, die zweite Hälfte, er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das bedeutet nicht nur neues Leben, sondern volle Genüge. Die neue Übersetzung sagt, Leben im Überfluss. Gott möge Gnade schenken, dass wir diese Verheißung persönlich nehmen, Herr, gib mir Leben im Überfluss. Überfluss, das bedeutet, dass wir selbst Quellen des lebendigen Wassers sein dürfen. Und weiter sagen, was wir gehört haben. Wir dürfen selbst reich sein. wirklich von den reichen Gütern seines Hauses, ja, und auch weitergeben im Überfluss. Ja, das wäre wirklich eine Predigt für sich. Aber lasst uns weitergehen. Das war jetzt die fünfte Verheißung, Leben und volle Genüge. Die sechste Verheißung, er schützt sie. Er schützt seine Schafe. Im 11. Vers sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was war damals mit David? Als er gesehen hat, da kommt ein Bär. Ist er weggelaufen? Nein. David hat beim guten Hirten gelernt. Er hat gemerkt, dieser gute Hirte, der gibt mir Kraft, Geschicklichkeit, er ist nachgelaufen und hat das Schäflein rausgerissen. Ja? Nee, so ist das. Und so auch mit dem Löwen. Er hat gekämpft für das Leben dieses Schäflein. Er schützte das Schäflein. Oh, es ist der gute Hirte. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und das bedeutet, so ist er jetzt auch. Das bedeutet nicht, er ist einmal gestorben, irgendwann 2000 Jahre zurück. Und jetzt ist Schluss damit. Nein, er ist heute der gute Hirte. Und das ist eine Verheißung für uns. Er wacht über meine Seele. Er schützt meine Seele. Er ist der mächtige Hirte. Und deswegen heißt es, er ist auch der Löwe aus Juda. Da kann kein Wolf kommen, ja? Und auf diese Weise ist er der Mächtige. Und so lasst uns auch diese Verheißung zu Herzen nehmen, ja? Ich gebe die, er, der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe. Und im 15. Vers wiederholt er es, ja? Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er wiederholt es, Geschwister, es ist eine doppelte Verheißung. Ach, lasst uns beten für die verlorene Schäflein, die die Hand losgelassen haben. Dass er als guter Hirte nachgeht, wo wir nicht mehr können, wo wir wissen, unsere Worte bringen nichts mehr. Aber er, der gute Hirte, der dann 99 Schafe zählt, eins fehlt. Was macht er? Er bringt die Schafe in Sicherheit und geht dem einen Schäflein nach und ruft dieses Schäflein, bis er es findet. So sagt in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wer es dann nimmt er das Schäflein mit Freude und bringt es wieder heim. Ja, Gott möge Gnade schenken, dass Schäflein heimkommen wieder. Die siebte Verheißung. Im 16. Vers, Johannes 10, Vers 16. Jesus sagte, ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Jesus vereint seine Schafe. Er sagt, ich habe noch andere Schafe. Und dann denkt man, ja, wo sind denn diese anderen Schafe? Wo sind denn sie? Und Petrus, der hat ja noch die Stimme des guten Hirten sozusagen im Ohr gehabt, damals, wo die Frau aus anderem Volk Jesus gebeten hat, hilf meiner Tochter, meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und scheinbar Jesus weist sie ab und sagt, Ich bin nicht gekommen als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Aber die lässt nicht nach. Und Jesus erhört sie. Aber Petrus, der hat noch dieses so im Ohr: Ich bin gekommen nur zu den verlorenen Schafen. Und dann ruft der Heilige Geist Petrus zu den anderen Schafen. Da war Cornelius. Die suchten den guten Hirten ab und er konnte diese Stimme hören. Und er wehrte sich, er wollte nicht, aber ging er endlich. Und hat gesehen, ich habe mich geirrt. Sagt er, nun weiß ich, dass in jedem Volk, nur ich sagte, ich erkenne mit der Wahrheit, dass aus allerlei Volk, ja, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Gott hat andere Schafe. Und er will sie herführen, er will sie sammeln. Und Geschwister, Jesus sagte, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und wir dürfen sammeln, wir dürfen auch andere Schafe suchen. Das ist der Auftrag darin. Ich habe noch andere Schafe. In dieser Verheißung, er sagt, auch diese muss ich herführen. Und Herr, ich kann nicht. Tue du es, aber brauche mich. Gib mir Worte, gib mir Weisheit. Wenn ich irgendwo vor einer Aufgabe stehe, jemand das Evangelium zu sagen. Nun, die achte Verheißung. Jesus sagte in Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Die Gabe des ewigen Lebens, das ist eine der größten Gaben überhaupt. Ewiges Leben, das nie ändert. Und wir haben drei Sterbefälle gehabt, drei Beerdigungen letzte Woche, wo aus unserer Mitte drei Geschwister hingegangen, also übergegangen sind ins andere, ewige Leben. Kann man das ewige Leben kaufen? Mit keinem Geld. Mit keinem Geld. Aber Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ewige Leben, das nie ändert. Hast du es? Halte es fest. Wenn du es hast, das ist die größte Gabe. Gott gebe uns Gnade, dass wir darüber wachen und wachet, ja, dass niemand deine Krone raube. Wir müssen dieses Leben bewahren im Herzen, in der Seele. Der Feind geht wie ein brüllender Löwe, aber wir dürfen uns unter den Schutz des guten Hirten stellen. Ja, das ist wunderbar. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und das ist wieder so wunderbar, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist eine Gabe, die man haben kann, die man im Herzen, in der Seele haben kann. Und Geschwister, das ist eine Verheißung, ich lege uns sie ans Herz, ja. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Wenn du es noch nicht hast, dann komme und bekehre dich zum guten Hirten. Weitere Verheißung, die neunte, er hat gesagt in diesem Vers, und sie werden niemals umkommen. Oh, Gott möge Gnade schenken. Dann kommt natürlich die Frage, warum gibt es so viel Verirrten, Verlorenen? Warum gewinnen manche die Welt lieb? einfach, weil sie sich nicht, vielleicht nicht festhalten am guten Hirten. Aber er ist da nicht schuld. Aber man darf wieder zum guten Hirten kommen. Und sie werden niemals umkommen. Das ist eine Verheißung. Halte dich fest. Er wird helfen, dass wir niemals umkommen. Und Paulus hat das auch so schön gesagt im Römer 8. Er hat auch gesagt, ich bin gewiss, Vers 38 und weiter, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten wegen Gegenwärtiges, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, in unserem guten Hirten. Er hat gesagt, sie werden nimmermehr umkommen. Das ist eine Verheißung, die wir auch festhalten können. Halte sie fest. Und die letzte, 10. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus sagt, ich halte sie an meiner Hand. Und dann sagt er, der Vater, der mir sie gegeben hat, hält sie auch. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und niemand, dann hat er noch gesagt, mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Jesus hat den doppelten Schutz verheißen. Doppelte Führung und doppelte Sicherheit. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott möge uns Gnade schenken, dass diese 10 Verheißungen, das sind mehr. Ich habe uns nur 10 genannt. Das sind mehr. Und ich möchte euch, Geschwister, das mitgeben. Lies das Kapitel durch. Und findet noch mehr Verheißungen darin. Und in jeder Verheißung ist Kraft. In jeder Verheißung ist Leben. In jeder Verheißung ist Trost. Und in jeder Verheißung ist Ermutigung. Und Gott möchte uns auch heute Morgen ermutigen, dass wir auf seinem Lebensweg wandeln. Und als Jesus das alles so sagte, er hat damals zu Petrus gesagt, wo er versagt hat, wo Jesus ihn wieder gefunden hat, am See Tiberias da, hat er gesagt, liebst du mich? Er hat gesagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Weide meine Lämmer. Dreimal hat er ihm gesagt, weide. Er hat ihn seine Nachfolge wiedergerufen, Auftrag gegeben. Und Petrus, der hat es nie vergessen. Die Liebe des guten Hirten, die ihn wieder gefunden hat, die ihn dreimal wieder aufgehoben hat und wieder dreimal Auftrag gegeben, weide meine Schafe. Und Gott möchte auch heute aufheben, wo wir vielleicht versagt haben. Er möchte uns fragen, liebst du mich? Und tue meine Gebote, halte meine Gebote, weide auch meine Schafe, wo du Auftrag hast. Ach, wie wunderbar ist es, dass wir einen guten Hirten haben, der auch ruft, wenn man selbst schon vielleicht alt ist. Letzte Woche durfte ich mit einer alten Seele beten, mit 89 Gott gesucht und gefunden. Es ist wunderbar. jetzt ewiges Leben. Gott möge Gnade schenken, ja, dass Gott heute noch ruft, heute noch zu seiner Herde hinzuzählt, selbst wenn es scheinbar zu spät ist. Aber besser ist, wenn man noch jung ist. Deshalb höre die Stimme des guten Hirten. Er hat Gedanken des Friedens. Gott segne uns, Gott helfe uns, Gott führe uns, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Amen.